ist die Kultursendung auf Spotify. Ja. Es ist fest und flauschig. Es sind die beiden einzigen Moderatoren mit Schulabschluss hier. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe aus dieser Sendung, von dieser Sendung, die das Leben präsentiert, die zwei Menschen zeigt im besten Alter und mit euch teilhaben will an ihren Erfahrungen und an allem, was so stattfindet. Es ist ein großer Austausch. Mir zugeschaltet, wie immer, mein lieber Kollege, heute in einem sauberen Hemd, ausnahmsweise mal, Jan Böhmer.
Ja, mir gegenüber sitzt, hallo, grüße dich, in einem Gofi-T-Shirt, was ich schon so oft gesehen habe, in zahlreichen Fernsehaufzeichnungen.
Stimmt.
Es
stimmt.
Ist quasi der Mann zum T-Shirt eigentlich. Fast ist das T-Shirt prominenter als der Mann, der da drin steckt. Nein, dann tue ich ihm Unrecht. Es ist natürlich Olli Schulz. Hallo Oliver.
Einen wunderschönen guten Morgen. Aber du hast recht, wahrscheinlich ist das mein großes Markenzeichen bald, wenn ich nicht langsam auch mal anfange, eine Offensive auf TikTok zu starten, Social Media. Ich sehe es bei allen Stars, die in die Jahre kommen. Da sind wir gleich beim ersten Thema, oh. Jan. Die ganzen Stars, sehe ich, Herbert Grönemeyer, starke TikTok-Offensive
das,
mit jungen Leuten.
Ey, Moment mal ganz kurz. Ich dachte, das wäre nur ein Versehen. Und jetzt hast du das auch gesehen. Ich dachte, ich hätte, wäre nur, ja. Er steht mit Leuten, die alle sehr prominent zu sein scheinen. Ich habe keinen Zugang mehr dazu.
YouTuber, TikToker.
Und er macht dann da Bewegungen und hat weiße Turnschuhe. Was genau. Ist da los?
Wie Jochen Breyer. Oder Breyer, ich weiß gar nicht.
Nein, also er trägt den Jochen Breyer-Look, aber es ist nicht Jochen Breyer, der neben ihm steht. Es waren zwei Typen, die hatten so einen angesagten Schnurrbart, das ist ein YouTuber. Und Herbert Grönemeyer ist mit dabei, hat ein schwarzes Hemd an und macht einen auf alter Zauberer. Das gibt's doch gar nicht.
Jetzt nee, ist er... Ich sehe es auf allen Kanälen, allen Seiten, wenn ich gucke, die Leute, die jetzt noch Stars sind, ne, die haben den nächsten Step gemacht. Und da frage ich dich, Jan, soll ich diesen Step auch noch machen, um relevant zu bleiben? Soll ich eine Social Media Performance machen, regelmäßig? So wie Herbert Grönemeyer, der erzählt aus seiner Jugend, erzählt von seinen Welthits, von Männer, wie er diesen Song geschrieben hat. Otto auch jemand, der bei den Kids tierisch angesagt ist, weil er diesen Step gegangen ist und immer Holla de Jitu macht. Du weißt schon,
ja.
Ich kann es noch nicht mal sagen.
Ey, weißt du was? Das ist die Frage. Das ist eine große Frage und ich weiß nicht, ob wir beide jemals diesen Status erreichen werden, dass wir aus uns heraus glauben, Content generieren zu können, ohne eine gute Idee oder ohne die Perspektive, dass es irgendwie gut funktioniert. Weil ich glaube, wenn einer von uns nochmal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das durchziehen würdest, wie Kai Pflaume jetzt irgendwie um Wannsee zu laufen und die dicke Muskelwaden zu, weil du dich dabei jeden zweiten Schritt fragen würdest, was soll die Scheiße?
Genau, und das Ding ist ja auch,
was soll die Scheiße?
Und du musst konstant dabei bleiben. Du musst jeden zweiten Tag.
Ja, aber wofür?
Bei Montana Black, für die Leute da draußen, die das nur mal als Währung sehen.
Und ich glaube nämlich, dass bei uns beiden das nicht ausreicht als Motivation, dass wir denken würden, dass wir der Welt so viel geben können, dass das schon ausreicht, was zu machen. Es muss irgendwie sich für uns sinnig anfühlen, immer. Das ist unser großes Problem. Ich weiß noch, wie du mit Bernd Begemann zusammen, du verhaftet wegen Sexy, mal kurz davor warst, eine Schlagerkarriere im Megapark in Mallorca zu starten.
Das war habe ich immer gut vermieden, das muss man auch aussagen,
aber wirklich,
oder?
Na, aber so nah warst du der Sonne noch nie, und habe ich gedacht, es kann in alle Richtungen gehen. Und dann bist du einfach wieder zurück in Turbos gegangen, jetzt mal so metaphorisch gesprochen.
Ja.
Und hast einfach dein Ding weitergemacht. Und ich befürchte, das ist bei uns beiden leider tief veranlagt, weil ich würde mich genauso wie du immer davor ekeln. Und selbst, ich habe noch nicht mal so ein kultiges Holla de Hiti. Ich weiß noch, wie ich mal Lukas Tagebuch gemacht habe. Für eins live und dann jeden Tag mich darüber beschwert habe, dass ich immer die gleichen Catchphrases machen muss und es nicht ausgehalten habe, dass das so kultig war, und habe ich es irgendwann sein lassen, weil ich das nicht ertragen habe.
Der alte Gedanke, dass man denkt, oh, die haben es jetzt aber nötig, die biedern sich bei der Jugend an, der zählt nicht mehr.
Die Jugend soll sich gefälligst bei uns anbiedern.
Bei uns Anbietern. Aber bis jetzt kam noch kein 19-jähriger YouTuber, der gesagt hat, Olli Schulz ist mein großer Einfluss gewesen. Den lade ich jetzt mal in meine Sendung ein. Ich glaube tatsächlich, wenn das hier irgendwann vorbei ist, dann versinken wir im Nirgendwo irgendwo. Ein paar Leute werden sich daran erinnern und die gute Zeit stirbt dann mit unseren HörerInnen, wenn die alle dann weg sind.
Aber
und vielleicht gibt es noch ein paar, die werden noch mal so Ausschnitte zeigen, guck mal, wie geil das damals war. Und die anderen sagen dann, sowieso der meistgeschriebene Satz im Internet, muss man die kennen?
Ja, aber das sind dann Leute, die einen ganz genau kennen, die jeden einzelnen Schritt verfolgen, die das nur raushauen, um zu zeigen, wie wenig sie einen kennen. Aber ich glaube, selbst wenn wir dann eines Tages weg sein sollten, übrigens nächste Woche ist unsere letzte Sendung
von Sommerferien. Ja.
Also wir sind erstmal kurz weg, da können sich Leute schon mal dran gewöhnen, wie sich das anfühlt, aber wir kommen danach zurück in einem ganz neuen Image bei Spotify. Spotify wechselt die Farbe, habe ich gehört. Die wollen weg von grün.
Wirklich?
Ja, die wollen jetzt in Richtung schwarz gehen. Weil sie merken, dass die Metal am Mittwoch-Playlist so gut zieht. weiß ich nicht. Aber wäre Spotify jetzt nicht an so einem Punkt, wo sie mal so einen Telekom-Move machen, also mal so eine komplette, nochmal so radikal so einen neuen CI-Move wie die Deutsche Bahn. Spotify jetzt erfolgreich an der Börse, weil jahrelang habe ich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Spotify war mir immer ein sympathisches Unternehmen, habe ich kaum was dran auszusetzen. Selbst als Neil Young damals weg war, habe ich gesagt, ja, na und?
Ist mir doch egal. Du bist auf Spotify Seite geblieben.
Ich war immer auf der Seite von Spotify. Als du kurz ins Wanken geraten bist, weil du überlegt hast, ob du mit Neil Young mitgehen sollst.
Und ja, das wäre auch geil gewesen, wenn ich meine Musik runtergenommen hätte und trotzdem den Podcast hier weitergemacht hätte.
Und ich bin auch auf Seiten von Leuten, die so abseitige rechtsextremistische Podcasts bei Spotify reinstellen. Finde ich auch, muss man alles in alles Meinungen, die gehört werden müssen. Ich bin immer auf Seiten von Spotify. Aber ich war leicht unzufrieden mit dem Aktienkurs. Der ist jetzt spitzenmäßig. Und das wäre für mich eigentlich die Gelegenheit, jetzt mal an Spotify ein Signal zu geben, jetzt müsste man die nächste Raketenstufe zünden. Also zum Beispiel wirklich mal ein frischeres Grün. Also einfach, dass man für 7 Millionen Euro mal so ein Pitching von der besten Werbeagentur der Welt.
Damien Hirst
entwickelt die neue Spotify-Farbe. Zusammen mit Yoko Ono. Also
stimmt, aber mit den Füßen gemischt. So mit irgendwas ganz Besonderes findet er
Im Rahmen so von in San Francisco wird die Golden Gate Bridge wird irgendwie in Spotify grün gestrichen. So, was soll noch kommen nach irgendwie Barcelona-Sponsoren? Was soll da noch kommen? Neue Farbe, aber nur so zwei Töne ein bisschen heller. Apfelgrün.
Genau, im MoMA in New York wird das dann präsentiert.
Genau. Ja, von der wieder aufgetauchten Tochter von Andy Warhol.
Stimmt. Und die malt die dann da. Mit den Füßen wird das, wie gesagt, dann irgendwie angerieben. Also, was wird gemacht? Was ich gerade noch sagen wollte zu Social Media, kriegst du denn auch so eine Sachen wie, hier sind die 7 Techniken der Samurai, mit denen sie durch das Leben kommen. Erstens, schlafe nie mehr als 3 Stunden. Zweitens, Social Media, nie mehr als 15 Minuten benutzen. Und dann denke ich immer, die Samurais hatten noch gar kein Social Media. Was sind das denn für Tipps? Kriegst du sowas nicht, so Lebensweisheiten? Oder auch so ganz oft, was mir auch reinkommt, so jemand, der so manisch in die Kamera guckt und sagt so, hier sind 4 Sätze, mit denen du jeden Narzissten ausschalten kannst. Mhm. Und ich denke mir immer, die Leute, die einem da Tipps geben, sehen selber aus wie Narzissten. Also deswegen kennen sie sich auch mit der Materie so gut aus. Das ist auch so eine Sache. Hieran erkennst du einen Narzissten oder damit kannst du einem Narzissten den Wind aus den Segeln nehmen.
Hieran erkennst du einen Nationalsozialisten. Punkt 1, braunes Hemd. Punkt 2, Hakenkreuz am Oberarm.
Ich habe jedenfalls das Gefühl, Jan, dass Social Media, was da den Wahnsinn angeht, in den letzten 1-2 Jahren noch mal eine Schippe raufgelegt hat. Und das Schlimmste von allen Formaten ist für mich Facebook, was mir da weil ich so selten bin. Ich bin echt 1-2 Mal im Monat bei Facebook und dann guckt man so Videos aber da mal durch und dann hat mir, wie heißt dieses eklig, so ein Varan, Komodo Varan. Genau, hier sind 15 Aufnahmen, wie Komodo-Warane lebende Tiere schlucken und dann wird da so ein Affe verschluckt, ernsthaft. Erstmal beißt er nur das Bein und dann siehst du noch in das schreiende Gesicht des Affens, bevor er dann für immer verschluckt wird und dann sagt der Sprecher, eine Spezialität von diesem Varan ist, dass er alle Tiere lebend isst. Und dann siehst du noch richtig, wie dann der lebende Affe da verschlungen wird und dann denke ich, Alter, es ist genug für Internet für heute. Warum ich? Ich habe nie danach gesucht. Ich rede auch nicht mit Leuten über Tiermorde oder sonst
wenn
was.
Du jetzt dein Handy in der Nähe des Mikrofons hast, dann hat er was. So, dann hast du es wahrscheinlich. Ich kann es sein, dass dieser Podcast, weil wir immer unsere Handys dabei haben, dass unser Podcast seinen Algorithmus versaut.
Wahrscheinlich ist es so. Echt, auch so eine Sachen wie so ein Wachhund wird getötet von so 2 Wölfen, die nachts ankommen. Die Überwachungskamera hat alles gefilmt. Und bevor die Wölfe überhaupt den Hund getötet haben, habe ich schon weitergescrollt. Aber alleine die erste Sekunde lässt mich schon wieder so denken, Alter, warum ich? Habe ich euch was getan? Warum kriege ich so einen fiesen Algorithmus hier reingespielt? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, es ist mal wieder die große Detox-Phase in der Sommerpause. Wir alle machen Detox. Wir geben am Ende von dieser Staffel euch bekannt, wann wir wieder da sind und dann schalten wir kollektiv alle mal wieder alle Social-Media-Plattformen aus. Auch euch tut es gut, wirklich. Glaubt mir, Leute.
Im Sommer, ne?
Im Sommer, das ist einfach am besten. Und dann kommt man wieder in den Wahnsinn zurück im September, Oktober und guckt sich das wieder an und denkt sich, Alter, ich habe doch eigentlich gar nichts verpasst. Es ist immer so, Chiago, man macht mit irgendeiner Rapperin, steht auf irgendeinem Balkon. Kennst du Iggy Mel? Die ist jedenfalls mit Chiago, hat die gerade einen Hit. Und ich habe auch gemerkt, dass diese ganzen Hits, die werden noch gar nicht veröffentlicht, sondern 2 oder 3 Monate wird der Song erstmal angespielt in irgendwelchen kleinen, dass alle fragen, wann kommt der Song, wann kommt der Song? Und dann irgendwann, nach 3 Monaten kommt der Song erst. Das ist auch so neue Verkaufsoffensiven, mit denen ich mich gerade auseinandersetze, die ich wahrscheinlich nie selber anwenden werde.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, wenn sich einem selbst die Sinnhaftigkeit nicht erschließt von Dingen und so von Vertriebsdingen, dann gehört man wahrscheinlich irgendwann zum alten Eisen, aber das gehört dann irgendwann auch dazu. Ist ja auch unvermeidlich.
Also ich ist unvermeidlich. Und ich weiß auch, dass für viele Leute es uncool kommt, wenn man, aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir auch weiße Schuhe anziehen und mit Montana Black in Buxtehude, Alter, und Kai Pflaume da irgendwie so 2 Tage auf dem Fahrrad durch die Stadt fahren und Videos machen? Nur weil ich irgendwie älter werde und merke, das ist nicht mehr meine Welt. Das ist nun mal so. Das muss man akzeptieren.
Hin zum Werk, Künstler. Aber bist du ja sowieso immer schon, also du, für dich ist ja Podcast das Side-Hustle. Und du bist ja immer schon Werkkünstler. Ich finde das beneidenswert, in abgeschlossenen Projekten zu denken, also in Alben zum Beispiel. Also ganz ehrlich. Ich finde das erstrebenswert. Weil was sind so für.
Also ja, aber jetzt, es ist, bringt ja auch nichts, was keinen mehr interessiert.
Nein, aber das ist doch scheißegal. Habe ich mich mit Nils Frevert drüber unterhalten, als wir uns bei Melikir getroffen haben. Der macht Alben und ich habe ihm das nicht gesagt, aber ich sage ihm das jetzt mal hier. Ohne Nils Frevert's Alben wäre ich gar nicht mehr da. Wie oft ich da in diese Welt abtauche und wenn es nur für mich ist oder für die Leute, die das hören, das ist ja vollkommen egal, die Reichweite oder die Masse, die etwas erreicht, ist doch vollkommen egal, wenn es irgendwas erreicht. Und das ist...
Hast du vollkommen recht, natürlich. Und deswegen packen wir jetzt auch gleich von Nils Frevert einfach mal wieder Niendorfer Gehege auf die Liste. Ein Song, den ich gerade vorgestern gehört habe, dass er einen alten Freund wieder trifft. Einen alten Freund seiner Jugend oder aus einer anderen Zeit. Und dann treffen sie sich das erste Mal wieder, gehen durchs Niendorfer Gehege, da wo ich aufgewachsen bin, zwischen Stelling und Niendorf liegt halt das Niendorfer Gehege, und gehen da und reden über die alte Zeit. Ein wunderschöner Song. Gestern gerade gehört. Ja, du hast vollkommen recht. Ab zum Werkkünstler. Und irgendwann ist ja auch der Punkt erreicht, dass dir das alles nicht mehr so wichtig ist, dass du von allen geliebt wirst. Also das
hoffentlich,
ist am Anfang wichtig.
Hoffentlich, weil ich, also bei mir ist die große Gefahr, sag ich dir ganz offen, dass in meinem Berufszweig, dass ich irgendwann so ein quasi so ein Interviewkünstler werde, der einfach dann das Gefühl, irgendwie zu kurz gekommen zu sein, keine eigene Sendung mehr zu haben und dann immer noch stattfinden zu wollen, und dann wird's ganz traurig, und dann machst du entweder, fängst du an Weißwein zu saufen und dann hast du ein offenes Bein oder so, Til Schweiger mäßig, oder du fängst halt an Interviews zu geben und alle zu bashen, die nach dir kommen, und schlecht zu machen und so. Das will man ja auch nicht, man muss ja irgendwas haben, womit man
sich beschäftigt. Ja, und vor allem, es kostet auch, selbst wenn du nichts mehr machst und sagst, das war jetzt meine öffentliche Arbeit, ich bin jetzt 55, heiße Jan Böhmermann, ich habe im Fernsehen richtig gut rasiert und jetzt ist aber für mich meine Zeit hier vorbei. Dann ist es ja total schwer, auch wenn man das will, sich zurückzuziehen.
Das meine ich nämlich. Guck dir Raab an zum Beispiel.
Und selbst wenn du nicht mehr stattfindest, wird es Leute geben, die sagen, was wurde eigentlich aus Jan Böhmermann? Ja. Damals provozierte er da. Und da gibt es so TikTok-Videos, obwohl du seit Jahren nirgendwo mehr stattgefunden hast, die nochmal irgendwas aufarbeiten wollen. Oder die dann sagen, jetzt ist er weg vom Fenster. Weil für Leute ist das ja auch so eine Währung, dass man immer irgendwo gezeigt wird. Das ist ja so, guck mal, du findest ja gar nicht mehr im Fernsehen statt. Es gibt dieses alte Denken im Kopf von Leuten, die dann so denken, das ist dann halt wichtig.
Aber wie kann man das denn vereinbaren mit, weil der Drang, Sachen herzustellen, der wird ja nicht aufhören, aber das wird ja nicht aufhören. Ich würde
in die Landwirtschaft gehen, Alter.
Du weißt doch, was ich meine. Du bist ja auch verrückt. Das Gehirn geht ja nicht aus. Das wird dann zwar verrückt und man trifft vielleicht falsche Entscheidungen, aber dieser Wunsch, Dinge herzustellen, die irgendwie, das ist ja pathologisch, das geht ja nicht, das ist ja nicht absichtlich.
Aber vielleicht komme ich dann doch nochmal mit einer Maske als neuer Charakter zurück. Ah. Und keiner weiß, wer unter der Maske ist.
Scholli Ulz.
Dass das immer noch funktioniert, dieses Masken, also ich, so.
Materia-mäßig.
Materia hat übrigens in seinem, gut, dass du den Namen sagst, aber diese ganze Maskenscheiße, hat dich jemals interessiert, wie Crow wirklich unter der Maske aussieht?
Als ich ihn gesehen habe, dann danach nicht mehr.
Nee. Immer, dieses Ding mit diesen Masken, AK außer Kontrolle zum Beispiel, Rapper, hat eine coole Stimme, hatte diesen Song in meinem Benz und fand ich echt gut und so. Und der spielt, glaube ich, mit dem Image, dass er gesucht wird von der Polizei und diese Maske aufhat. Aha. Aber es gab noch nicht einen Moment in meinem Leben, wo ich dachte, oh, wie der wohl aussieht. Aber ich glaube, das ist auch so ein... Ja, weißt du, was ich meine?
Und bei Sido war man fast so, ach Mensch, hättest du die Maske mal aufgelassen. Also
richtig. Wollte ich gerade sagen. Und das ist genauso bei Ghost, bei der Band Ghost, die Metal-Band, die relativ schnell meiner Meinung nach groß geworden ist. Vielleicht ein Ticken zu schnell. Und als der Sänger dann angefangen hat, die Maske abzulegen, und man wusste, das ist so ein Schwede, der auch Musicals mag und so, hat man irgendwie... es war irgendwie der Zauber so ein bisschen für mich weg. Trotzdem packe ich die aktuelle neue Single, die gerade rausgekommen ist, weil ich die sehr gut finde, von Ghost, die jetzt einen Film rausbringen. Passt eigentlich ein bisschen zu Metal am Mittwoch, aber die sind inzwischen so sanft geworden mit ihrer Musik, dass der neue Song The Future is a Foreign Land. Guck mal, heute machen wir so nebenbei während der Moderation.
Warum denn nicht? Wie so richtige Profis.
Richtige Profi. Ghost mit The Future is a Foreign Land aus ihrem kommenden Album oder Film, glaube ich, der jetzt rauskommt, ist ein richtiger Popsong einfach. Ey, mit Metal wenig zu tun.
Und dazu nochmal eine kurze Ergänzung. Ich finde ohnehin Metal-Bands, die in so opulenten Kostümen, ist nicht Slipknot auch, dass die so wahnsinnige so Make-up-Scheiße haben, also da frage ich mich immer.
Ja, das fand ich aber auch richtig geil eine Zeit.
Ja, ja, ich weiß, aber als jemand, der eher aus der Musical-Ecke heraus denkt und der es da schon wahnsinnig anstrengend findet, dass Leute sich so aufbrezeln für Musicals, da ist das nicht ein wahnsinniger Runterzieher, wenn du da jetzt gleich Heavy Metal machst. Und wie heißt nochmal die mit diesen ganzen Monstermasken, aber auch Kiss, dass allein die Vorstellung, dass Gene Simmons, bevor der auf die Bühne geht, erstmal so ein Scheiß, das Gesicht erstmal anmalt und so.
Zwei Stunden
lang, Alter. Oh, Marke, ey.
Das war zu der Zeit, in der KISS damals in den 70ern gestartet haben, natürlich eine absolute Sensation. Das gab es sowas noch nie. Und das war ja auch.
Ja, aber warum auch? Das gab es nicht, weil es aber ein bisschen scheiße ist.
Ich fand's fast schon unheimlich. Dann Gene Simmons zum ersten Mal mit dieser langen Zunge, das hat mich irgendwie, ich fand's auch nicht geil. Ich war nie großer KISS-Fan. Das kann man hier mal sagen. Ich finde KISS eine der Bands, es gibt viele KISS-Fans, aber.
Die Abba des Rock.
Ja, nee, dafür ich aber geiler. Ich weiß nicht, was mich an. Ja, tatsächlich.
Shots fired.
Nenn mir mal drei Lieder von KISS.
I was made for loving you. Das war's.
Siehst du? Und das war's nämlich schon fast. Die waren nie so groß hier wie in Amerika. Die waren natürlich eine große Band. Und Gene Simmons hat in den letzten Jahren auch nochmal wirklich, es ist ein interessanter Typ, vor allem seine Geschichte ist auch wirklich interessant. Er kommt aus einer jüdischen Familie und da gab es mal, glaube ich, eine ganz interessante Aufarbeitung seiner Familiengeschichte, die ich jetzt aber nicht hier rekonstruieren kann. Naja, auf alle Fälle, diese ganze Maskennummer funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn du jung bist und das Leben noch ein großes Mysterium für dich ist. Inzwischen denke ich, bei jedem Künstler mit Maske, mir egal, ob du Maske aufhast oder nicht. Hauptsache, die Mucke ist geil. Mhm. Naja, das nur mal so nebenbei. Jetzt haben wir ein bisschen Social Media abgearbeitet. Ich habe noch ein anderes Thema.
Ich muss ein kurzes, du hast in einer der letzten Sendungen, haben wir über Zauberkunst gesprochen, das ist schon ein bisschen her. Ja. Da hast du diese Geschichte erzählt, der Zauberkönig, das war Local Heroes, der Zauberkönig. Ja. Ich habe dazu, ich weiß nicht, ob es dann auch wieder das Handy uns belauscht hat, zufällig einen Artikel in der New York Times gelesen, der wirklich einen Tag, nachdem wir die Sendung aufgezeichnet haben, rauskam. Und zwar handelt es sich um ein wissenschaftliches Werk mit dem Titel Die Juden in der Zauberkunst oder auf Englisch Jews in Magic von Günther Dammann, veröffentlicht im Selbstverlag 1933. Und das ist ein Buch, über das es einen Artikel gibt in der New York Times, einen sehr langen Artikel vom, wann war das? Mal gucken, damit ihr, wenn ihr nachschauen wollt, am 24. Juni kam der raus. Und zwar hat ein amerikanischer Journalist und Wissenschaftler namens Richard Hatch dieses Buch gefunden und dachte, er sagt, du Scheiße, 1933 in Deutschland, die Juden in der Zauberkunst, was für ein antisemitisches Werk ist das denn? Aber nein, es handelt sich um einen Zauberer, einen jüdischen Zauberinteressierten, der eben tatsächlich ein Buch geschrieben hat über die jüdische Magie, also über Zauberkünstler und vor allem jüdische Zauberkünstler. Und dieser Richard Hatch hat das Buch geschnappt, es gibt nur ganz wenige Exemplare davon, das steht kurz davor, jetzt auch auf Englisch veröffentlicht zu werden, und hat einen ganz tollen Artikel geschrieben, der jedem ans Herz zu legen ist. How 1933 Book About Jews in Magic Was Rescued from Oblivion, also wie ein Buch über jüdische Magier von 1933, dem Jahr der Machtergreifung der Nazis, ein deutsches Buch, gerettet wurde, und die Geschichte der Zauberei in großen Teilen ergänzt werden kann und eben da jüdische Künstlerinnen und Künstler eine sehr große Rolle gespielt haben. Und das nochmal ergänzend zu deinen Informationen, die du hier in die Runde gebracht hast.
Interessant,
Das kommt demnächst raus, dann wird auch wieder neu aufgelegt auf Deutsch. Ein 23-jähriger jüdischer Amateurzauberer namens Günther Dammann, der in Berlin ein Buch herausgebracht hat und alle haben gedacht, oh Gott, die Juden in der Zauberkunst, das so nach dem Motto, das ist bestimmt antisemitisch, so nach dem Motto, die verzaubern unsere Kinder oder verhexen den Brunnen oder sowas. Aber nein, es war ein schönes, kleines wissenschaftliches Selbstverlagswerk über jüdische Zauberinnen und Zauberer und das gibt's demnächst wieder. Und der Artikel
ist auch
sehr zu empfehlen. Organisiere ich dir. Wollte ich nur mal kurz noch hinzufügen. Ich habe ein Thema auf dem Zettel stehen, Olli. Auch aus der Welt meiner Social Media Timelines. Ich habe nämlich wahrscheinlich auch, weil wir über Tiere oft sprechen, würde ich, kann ich einen Jingle mal inbringen? Warte mal.
Tiere, die es geschafft haben.
Hier war nämlich Trödeltan. Da, hier, pass auf.
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ein Hund namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Whoa, oh, oh.
Herzlich willkommen zu Tiere, die es geschafft haben. Eine seltene Rubrik und heute etwas anders als sonst, weil ich kann jetzt keinen tollen Wikipedia-Eintrag vorlesen, sondern es geht eher um eine ganze Tiergattung und ich habe etwas in Social Media erfahren, das ich dir jetzt nicht vorenthalten möchte. Und zwar handelt es sich um die Stadttaube. Die Stadttaube, die wir so kennen, weißt du, diese mit diesem komischen Hals und die so blau ist und
die Ratten der Lüfte.
Die Ratten der Lüfte. Die Stadttauben, wie wir sie heute kennen, hat mir dieser Social-Media-Mensch erzählt in einem zweiminütigen Video. Aber es hat mich so bewegt, dass ich seit Wochen drüber nachdenke und heute das in der Rubrik ausbreiten möchte. Die Stadttauben, die wir so kennen, sind ehemals domestizierte Tauben, die irgendwann für den Menschen nicht mehr nützlich waren und daraufhin einfach in Ruhe gelassen wurden, die aber immer noch
freigelassen
genau, wurden. Die aber immer noch, weil sie eben vom Menschen so gezüchtet wurden wie alle anderen domestizierten Tiere wie der Hund oder die Kuh oder die Ziege, alles Nutztiere für den Menschen oder die Biene, Tiere, die den Menschen nützlich waren, aber dass durch fortschreitende Kommunikation, also beispielsweise oder technische Entwicklungen, die Taube irgendwann überflüssig war für den Menschen. Die Taube war nämlich Jahrhunderte, Jahrtausende lang eingesetzt als zum Beispiel Überbringerin von Nachrichten. Also wirklich, die hat nämlich diesen Heiminstinkt, wenn man eine Taube mitnimmt in Käfigen, in der Kutsche fährt irgendwo hin, dann konnte man der Taube eine kleine Nachricht ans Bein binden, die Taube loslassen und sie flog mit einer relativ hohen Sicherheit dann eben in ihren Schlag zurück und hat dann diese Nachricht überbracht.
Immer faszinierend. Fand ich schon immer mega faszinierend, auch in Filmen und so, wenn eine Taube da irgendwie mit so einer Botschaft ankam, ich dachte immer, das ist das perfekte Zwischenspiel zwischen Mensch und Tier.
Genau, und das ist gar nicht, das ist wie heißt nochmal die Serie, mit den Drachen, nicht Dungeons and Dragons.
Hallo Spencer.
Nein.
Mit dem Drachen?
Nein.
Ist Hallo Spencer?
HBO, Mann, Mother of Dragons.
Game of Thrones.
Game of Thrones, genau. Da gibt's auch eine Szene, man kennt's aus dem Fiktionalen, also Taubenschläge und da sind Tauben drin und die kriegen Nachrichten, die werden gezüchtet. Das ist ein von Menschen gezüchtetes Wesen, was unter anderem zum Überbringen von Nachrichten, aber auch auf Schiffen hat man sie mitgenommen, weil Tauben auch einen Instinkt haben, Land zu finden. Die fliegen nach oben und finden relativ zielsicher Land. Und man hat sie auch tatsächlich gegessen und zwar viel häufiger als man das heute tut.
Ich habe in meiner Jugend sehr viel Taubensuppe gegessen. Das liegt daran, dass mein Uropa habe ich ja schon mal erzählt, auf dem Hamburger Fischmarkt mit Zwerghühnern und mit Tauben gehandelt hat. Und der hatte dann so einen richtigen Schlag. Und wir mussten sonntagmorgens, ich war halt auch sehr, sehr klein, mit einem Kescher bewaffnet in einen Schlag rein, in Norderstedt, wo mein Opa damals seine Tauben hatte und so. Und dann haben wir die gefangen, haben die in kleine Kisten getan und sind dann zum Fischmarkt gefahren und haben die dann da verkauft, beziehungsweise mein Opa. Und die nicht verkauft wurden, die wurden dann gerne mal bei uns am nächsten Morgen dann, also mittags dann gegessen. Vor allem sonntags gab es dann Taubensuppe. Mit einem Flügel und so. Hat mein Opa selber noch gemacht.
Ja,
ich weiß noch genau, wie das schmeckt.
Genau, und Tauben sind vom Menschen gezüchtete Lebewesen, die dem Menschen nützlich waren. Und irgendwann durch technische Entwicklungen, also es gab dann irgendwann Geräte, es gab Telefon und Post und man musste keine Tauben mehr losschicken für Nachrichten und dann auch zur Navigation oder auf See war das nicht mehr nötig, weil man einfach bessere Instrumente hatte und essen mochte man Tauben dann auch nicht mehr, weil an Hühnchen ist viel mehr dran und die
trocken,
können auch
sehr trockenes Fleisch.
Ja, sehr trockenes Fleisch und hatten ganz, ich habe auch schon mal Taube gegessen, also ich kenne den Geschmack auch. Es schmeckt sowas wie so eine geht eher in Richtung Ente, würde ich sagen, also ein bisschen dunkleres Fleisch ne, und aber
ja, gar nicht so dunkel, aber sehr trocken, also sehr so, ich weiß genau, wie das ist. Ich habe bestimmt seit 30 Jahren keine Taube gegessen.
So, und jetzt sind aber diese Tauben in der Stadt und werden als Ratten der Lüfte bezeichnet. Sie nerven. Sie sind nämlich, und das ist das das Schicksal, das traurige Schicksal, und deswegen passen sie eigentlich nicht in die Rubrik Tiere, die es geschafft haben, sondern eher Tiere, die es nicht geschafft haben. Es sind eben domestizierte Tiere, die sind ausgesetzt worden vom Menschen und die suchen weiterhin die Nähe des Menschen, hat mir dieser Social-Media-Mensch erklärt. Und dann hat er als Beispiel was genommen, was ich auch nicht vergessen kann. Das wäre so, als würde man quasi einen Chihuahua im Wald aussetzen. Was würde der irgendwann machen? Der würde einfach natürlich...
Also wenn nur einer ist, wird er sterben.
Ja, genau.
Wenn es zwei sind, würden sie sich vermehren.
Ja, und wenn es quasi eine ganze Kiste mit Chihuahuas ist, mit 50 Stück drin, dann würden sie wahrscheinlich auch unweigerlich irgendwann die Nähe des Menschen suchen und sich von dem ernähren, was der Mensch ihnen übrig lässt, weil sie eben gewohnt sind, auf den Menschen angewiesen zu sein. Und genau das machen Tauben auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel hört, wir haben eine Taubenplage hier in Limburg an der Lahn, wo sie mal irgendwie tausende Tauben keulen wollten oder erschlagen wollten. Am Ende ist das quasi das Überbleibsel von dem, was Menschen selbst in die Welt gesetzt haben. Und da muss man nachsichtig sein mit den Tieren, die da nichts für können, dass sie so sind, wie sie sind. Wir, die Menschen, sind schuld. Und denkt das doch mal mit, wenn ihr Tauben seht, die euch auf die Jacke scheißen oder die unter der Brücke hängen und alles voll kacken und die nerven und die...
Ja, ich muss... Aber das... Machen. Finde ich interessant, dass du so auf einmal so tierlieb bist. Das ist wieder so eine Seite,
aber,
an die dich...
Aber ich gebe dir vollkommen Underdog, recht. Ich finde das gemein, dass man die Scheiße findet. Aber die sind deswegen so, weil wir wollten, dass sie so sind. Und dann sind sie uns nicht mehr nützlich. Und was meinst du, wie es irgendwann mit Kühen ist, wenn wir alle nur noch Tofu essen? Werden dann auch Kühe irgendwann in der Stadt rumstehen?
Oder im Wald.
Und wie ein oder so Monsterkühe werden dann entwickelt werden. Oder dass es dann sowas wie Pferdemädchen gibt, aber auch für Kühe, dass sie für nichts mehr gut sind. Aber es gibt doch so
Mädchen.
Gibt's
doch jetzt schon bestimmt.
Naja, es gibt doch Pferdemädchen gibt's ja. Von den Rechtsanwälten, die Töchter, die am Wochenende Pferde striegeln. Und das irgendwann nur noch so ein Nischenhobby, dass Kühe nur noch so von den Typen vielleicht, von den Kuhsohn. Kuhsöhne, das einfach so kleine, so die Jungs, die von den Rechtsanwälten, die reichen Jungs, die machen dann die Kühe am Wochenende und züchten die damit so besonders langen Hörnern oder so. Irgendwie sowas. Das ist dann noch so kultige Tiere werden.
Ja, wo ich jetzt wohne, bei mir, ne, ich kann ein bisschen was erzählen. Ne? Ich wohne jetzt ziemlich weit draußen im Grünen, hab mich ja schon besucht.
Hoppala, da kam was mit.
Da kam echt was mit. Bei mir sind die Wildschweine ziemlich zahlreich vertreten. Und zwar, wenn man abends durch den Wald fährt nach Hause, dann sieht man, neulich habe ich links und rechts Wildschweine gesehen, die so am Straßenrand, so wie in Florida, die Krokodile, die dann so aus dem Moor so zur Autobahn und gucken, ob jemand eine Panne hat und da irgendwie helfen können. Und dann sind da die Wildschweine.
Weißt du, dass die Krokodile helfen?
Nein, die wollen natürlich nicht helfen, die wollen einen fressen. Die liegen da.
In so einem ADAC-Kostüm. Darf ich helfen? So als Tarnung. Und dann
wollte ich gerade sagen, für so Wildschwein mit so einem ADAC-Kostüm und dann aber ein Wildschwein kommt nach vorne bei der Panne, quatscht mit ihr und die hinten holen die ganzen Lebensmittel raus aus dem Kofferraum. Auf alle Fälle gibt es hier so wahnsinnig viele Wildschweine und es gibt auch gar nicht so weit entfernt, also ich bin jetzt nicht in Brandenburg, aber in Brandenburg gibt es auch Wölfe und also die jetzt ja langsam zurückkommen immer mehr und es gibt wohl eine App, die muss ich mir runterladen, 1000 Mark André hat mir das erzählt, weil der wohnt richtig weit draußen inzwischen und hat mir erzählt, bei ihm sind 3 Wolfsrudel und über eine App kann er immer sehen, wie die sich bewegen.
Wolfstracker, oder so. Geil.
Wolfstracker und sowas, ist das nicht geil, also einerseits auch ein bisschen gruselig, natürlich, aber du gehst zurück zur Natur, wenn du auf einmal den Wolfstracker brauchst, also so eine App, die dir genau sagt, finde ich, dann bist du wieder auf dem Weg raus aus der Zivilisation Richtung Wald und ich lade mir heute im Anschluss an diese Sendung den Wolfstracker runter, wenn es den überhaupt gibt, vielleicht hat er mir auch Scheiße erzählt, aber...
Ich mach mal kurz den Jingle eben, weil wir die Rubrik langsam verlassen.
Tuffy der Elefant, Charlie der Affe, Kommissar Rex,
das sind Tiere, die es geschafft haben.
Club der
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Das sind Tiere, die es geschafft haben. Wow.
Ja, und wir machen kurz da mal ganz kurz eine ganz kleine Pause.
Ja, ich muss mal was essen, ich habe voll Hunger.
Ich habe auch noch nichts gegessen.
Boah, dann bist beide unter Zucker, aber ich habe keinen Bock mehr was zu machen.
Und die Leute lieben es, wenn wir in der Sendung essen.
Ich hole mir jetzt gleich was richtig, ich mach was richtig. Ich mache mir Melone gleich. Ich habe noch eine halbe Melone im Kühlschrank.
Ich pack noch einen Song, der geht so ab. Haben mir mehrere Leute empfohlen. Ich weiß nicht, wie die Band ausgesprochen wird. Gorillas? G-U-R-R-I-E-R-S. Gorillas oder so.
Gorillas.
Und der Song heißt Nausea, also Nausea. Also N-A-U-S-E-A. Weißt du, was Nausea heißt?
Ich hab's nicht gewusst. Schwindel, oder?
Nee, Brechreiz.
Au! Oh. Okay. Übelkeit.
Was ist? Ich fliege gerade im Flugzeug längst. Der Song, die Band bringt jetzt irgendwann ihr Debüt raus, hat eine EP gemacht. Ich finde fast jeden Song von denen geil. Passen so ein bisschen in diesen neuen Sound von auch Idols oder Fountains DC so ein bisschen. Gehen aber noch mehr ab, finde ich. Grease mit Nausea packe ich noch auf die Liste. Dann habt ihr wieder drei tolle Songs mit den anderen beiden, die ich vorhin gesagt habe. Und wir quatschen gleich wieder ganz locker weiter. Ja. Es ist die große Sendung. Wir sind da, ihr seid da. Wir gleichen ein bisschen ab. Ihr könnt kurz runter vom Stepper. Ihr seid schon alle wieder so durchgeschwitzt.
Ey, mir hat jemand gesagt, dass nur weil du immer sagst, komm mal runter vom Stepper, diese Person sich durch das jahrelange Penetrieren des Wortes Stepper jetzt kurz davor, sich einen Stepper zuzulegen.
Ich hole mir auch einen Stepper noch, wirklich.
Warum?
Was ist denn eigentlich ein Stepper?
Ich weiß es doch auch nicht. Nein, ich weiß es. Ich weiß es. Komm, tatsächlich ist unser... hast du die Kamera ausgemacht?
Aus Versehen.
Weil wir kurz den Penis gerade rücken wollen.
Genau, ich musste kurz was oder Vorhaut rausholen.
Nein, ey, unser Redakteur vom ZDF, das kann ich ruhig erzählen, weil ich glaube, er geht da offen mit um, weil er immer wenn wir mit dem Videokonferenz haben, liebe Grüße an Roman B. Punkt, der ist unser zuständiger Aufsichtsperson, einer von vielen, der ist aber oft auf dem Stepper bei Konferenzen, weil er das immer so toll findet, Videokonferenzen, und macht dabei Stepper, und der ist in Shape, Alter, sämtliche Muskeln an dem, der ist wie wenn dann, der hat so Muskeln bekommen und er war also unglaublich drahtig geworden durch die Arbeit auf dem Stepper, und er macht das bei jeder Gelegenheit und hat dann teilweise so eine Flasche dran, weißt du, du bewegst die Arme, das ist manchmal, steht auch in Kurparks, stehen die Dinger auch so rum, man läuft quasi Treppen, aber man bewegt die Arme auch mit, man läuft eigentlich Treppen, es ist ein Treppensimulator.
Ey, das fällt mir gerade ein dazu noch. Meine liebe Freundin Naema, die du auch kennst.
Liebe Grüße,
die ist gerade mit dem VW-Bus in Skandinavien unterwegs. Oh. Und macht auch sogar einen kleinen Blog, guckt sich zwar keiner an. Ich sag hier immer, Hauptsache ich kann es mir angucken. Ich freue mich darüber. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie begleiten. Sie hat sich sogar TikTok zugelegt, Naema. Und sie ist in Dänemark, in Schweden und jetzt, glaube ich, in Norwegen inzwischen angekommen. Und fährt da rum und macht genau diesen Urlaub, den ich auch so geliebt habe, den ich auch zweimal gemacht habe. Einfach sinnlos, schon so einen kleinen Plan, den man aber erst während der Fahrt entwickelt. Man fährt erstmal nach Dänemark, man nimmt die Fähre, man ist in Schweden, man überlegt, fahre ich nach Finnland, bin ich nach Norwegen, auf alle Fälle, ich liebe das ja da, diese Ecke auch so. Und dann lernt sie wohl jemanden kennen, hat sie mir gestern am Telefon erzählt, 25 Typ auch, der seit einem Jahr mit dem Auto unterwegs ist und ganz alleine mit seinem Hund irgendwie, und dann unterhalten sie sich, sie lernen sich so kennen, und auf einmal sagt er so, ich muss jetzt mal kurz 6 Stunden arbeiten, setzt sich ein Headset auf, guckt auf so einen kristallklaren See und macht für eine Autovermietung Beratung und macht das so und hat also seinen Job weiter, und das finde ich halt wirklich geil, wenn du einen Job findest, der das ermöglicht, irgendwo im Callcenter oder sonst was, du hast dein Headset dabei, musst ab und zu, kannst du noch arbeiten, um Geld zu verdienen.
Das machen wir seit original 10, 11, 12 Jahren.
Aber trotzdem bin ich immer in meiner Scheißbude, Jan, weil mein Leben einfach nicht mehr so ist, dass ich mit Juri zusammen mit dem VW-Bus wegfahren kann. Auch wenn wir das so ähnlich machen, gucken wir beide, das können wir mal sagen, in den seltensten Fällen auf einen kristallklaren Bergsee.
Eigentlich nie.
Mm. Und ich fand das so geil. Und sie meinte auch, das ist so cool, dass halt dann auch wiederum, fallen viele Jobs weg. Es ist momentan eine schwierige Zeit für viele Leute, überhaupt einen Job zu finden. Aber wenn du einen hast, hast du, wenn du Glück hast, eine Möglichkeit, weil vieles einfach jetzt digital und online funktioniert, dass du dir einfach deinen Laptop aufklappst und dann erklärst du Leuten, die irgendwie den Schlüssel verloren haben für irgendeine Karre von, was weiß ich, Eurocar oder Six oder irgendeine andere Autovermietung, erklärst du, wie du jetzt wieder in den Wagen reinkommst. Das machst du ein paar Stunden, da springst du im Bergsee und fährst mit deinem Wagen und deinem Hund weiter. Finde ich total toll. Mhm. Ist jedenfalls ein Lebensentwurf, der mir sehr gut gefällt. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr Naema ja was Nettes schreiben bei Instagram oder sonst was und ihr noch ein paar Tipps geben. Da freut ihr sich bestimmt drüber. Und jetzt kommen wir kurz in die Pause.
Ja, wir machen Pause. Ich mache mir jetzt gleich Melonen zum Knabbern. Die kann man gut essen und dabei stört es nicht so sehr, weil ich die schnell runterschlucken kann. Was ist du?
Worauf können wir uns jetzt gleich... Wie so ein Komodorowan, wie das Ding heißt. Sag mal, wie das Tier heißt.
Komodo-Karawan. Komodo-Varan. Komodo-Varan. C64-Varan. Von Komodo.
Commodore 64 war ran. Auf alle Fälle, das ist so ein Überbleibsel, dieses Tier. Das hat kein Herz, keine Seele, hat früher mit Dinosauriern gekämpft. Ich finde, das kann weg. Commodore waren. Alles klar, bis gleich.
Bis gleich.
Für wen ist eine Hodensackstraffung geeignet? Gibt es überhaupt Menschen, die das haben wollen? Für wen? Natürlich gibt es die. Jetzt sogleich mehr. Für wen? Viele Männer wissen nicht, dass es die Möglichkeit gibt, eine Hodensackstraffung. Vor allen Dingen im Alter oder wenn das Gewebe etwas lascher ist, kann es durchaus sein, dass der Hodensack, vor allen Dingen wenn es warm ist, tiefer hängt. Hodensackstraffung. Und das kann Probleme geben, dass es klebt, dass es sich verheddert, dass es in der Unterwäsche oder aus der Unterwäsche heraushängt. Und das freut niemanden und es ist unangenehm. Und hier gibt es die Möglichkeit, überschüssiges Gewebe zu entfernen. Wie das Ganze funktioniert und wie man das Ganze auch nach oben strafen kann, erkläre ich Ihnen am allerbesten in meiner Sprechstunde. Fest und flauschig. Kommen Sie vorbei, ich erkläre es Ihnen gerne. Es ist keine große Angelegenheit und es hat unheimlich viel an Lebensqualität.
Ja. Das ist ja interessant, ja.
Hodensackstraffung, dass es sich verheddert, es klebt und es hat unglaublich plus an Lebensqualität.
Kenne ich gar nicht sowas, kenne ich noch gar nicht.
Nee,
ich habe mir meinen Hodensack mit 18 straffen lassen, also einfach schon mal prophylaktisch. Und umso früher ihr damit anfangt mit sowas, Leute, ne? Umso schneller seid ihr damit durch, ganz ehrlich. Also, das sind so Sachen, die kann man auch schon direkt mit der Volljährigkeit einfach machen. Ey, ganz ehrlich, es gibt Frauen, die sind gerade mal 18, 19 und lassen sich die Brüste größer machen im Gesicht und so. Warum darf der Mann nicht auch schon früh anfangen, sich ein bisschen zu verfeinern?
Und ist gerade der Hodensack, der ja nun nicht gerade zu den ästhetischsten Elementen eines männlichen Körpers oder männlich
das
gelesen.
Sagst du. Das
naja,
sagst du.
Man kann da natürlich noch, ich sag mal, da ist viel Luft nach oben beim Hodensack.
Kommt drauf an, du hast diesen kleinen süßen Einspieler gebastelt.
Ja.
Du bist richtig in der kreativen Phase.
Ja, in unserer Beziehung bin ich zu aktuell der Kreative, nachdem du jahrelang hier vorgelegt hast. Also ehrlich gesagt, von deiner kreativen Phase zehren wir bis heute, die vor acht Jahren
aufgehört hat, meinst du?
Nein, wo diese Jingles, also die großen fünf, das ist...
Ist ein Evergreen.
Ist doch von Radio 1 sogar noch. Die großen fünf ist doch von Radio 1. Ja, so alt schon. Alte Jingles. Und jetzt habe ich mal was Neues gebaut. Warum denn nicht?
Komm. Gehst du eigentlich jetzt zum Autopapst zu Radio 1?
Patricia
ich habe eine Nachricht gekriegt von Patricia Pantel.
Ich dachte, das galt mir?
Das galt dir. Und zwar war das eine Nachricht für dich, die ich an dich weiterleiten sollte. Ganz liebe Grüße von unserer lieben Kollegin Patricia Pantel, die immer noch mit dem Autopapst zusammen jeden Sonntag moderiert. Und diese Sendung wäre eigentlich ideal, dich als Special-Gast
da einzuladen. Ja, nein, das ist eine Einladung für uns beide. Jan würde unfassbar gerne bei den Sonntagsfahrern mitmachen wollen. Hahaha, das hast du gesagt. Nee, wenn, dann gehen wir da beide hin.
Wieso? Ich habe gehört, ich habe es selbst nicht gehört, aber mir wurde erzählt, dass Jan unfassbar gerne mal bei den Sonntagsfahrern mitmachen will und über E-Autos missionieren will. Voll gerne. Du kannst auch, ich könnte mitkommen. Aber was soll ich denn da?
Ja, du bist dann immer derjenige, wo ich dann immer sagen muss, nein, es sterben nicht mehr Kinder dadurch, das und so. Das ist doch auch wichtig, damit man...
Das macht doch Patricia Pantel dann alles mit dem Autopapst. Ich glaube, der Autopapst ist auch ein alter Fan von Benzinern.
Ach so, cool.
Bin ich mir sicher. Ich würde dich da einladen. Radio 1 sowieso immer noch stabiler Sender. Außer das ist, glaube ich, bei allen Radiosendern gerade, wenn das mir auffällt. Ui, da muss mal ganz kurz ein kleiner Elefant durch die Wohnung geschoben
werden. Entschuldigung.
Das ist Elefant. Und die Werbeblöcke im Radio sind länger geworden. Aber ich glaube, Werbeblöcke generell werden länger, egal ob im Streaming-Bereich oder im Radiobereich. Das ist ein großes Übel unserer Zeit.
Aber ist es nicht ein gutes Zeichen, wenn Werbeblöcke länger werden?
Das heißt dann einfach, dass man vielleicht noch Kapital in uns sieht oder beziehungsweise die junge Hörerschaft, die man braucht für ein Unternehmen, um Leute anzuwerben. Also, dass wir, sag ich mal, noch aktuell sind, oder?
Ja, das sind gerade die neuen Charts reingekommen. Wir kriegen ja immer nach jeder Ausgabe so eine Marktforschung, wo dann steht, wie unsere Hörerzahlen sind. Und wir haben als einziger Podcast im deutschen Podcastmarkt sozial orientierte, finanziell sehr gut ausgestattete Männer und Frauen und divers Wir haben 100% sind wir da. Bei 100%.
Und das macht Daniel Nickelodeon selber und berechnet das alles, oder?
Kriegst du die Excel-Tabelle? Wir kriegen einmal die Woche eine Excel-Tabelle, wo drin steht, wie viel. Wir erreichen die kaufkräftigste Zielgruppe, die gleichzeitig aber auch gemeinschaftlich orientiert ist, progressiv, am demokratischsten, und das alles aber mit dem Faktor 100%. Also viele jetzt, es gibt ja so Podcasts, will ich jetzt keine Namen nennen natürlich, aber die haben dann einen Faktor von vielleicht 3%. Also die erreichen dann zwar diese sehr wichtige Zielgruppe, das ist die Zielgruppe Z4. Oh, ja. Jetzt hat es hier geklingelt im Studio gerade. Sollen die anderen rangehen? Ist egal. Ja. Jetzt, also wir erreichen die Zielgruppe Z4 mit einem Quotienten von 100%, und das ist ganz, ganz selten. Andere Podcasts erreichen zum Beispiel nur dumme Einäugige aus dem Bereich Pforzheim. Da sind die dann stark, aber wir sind über alle Zielgruppen in allen Regionen, in der ganzen Dachregion auf 100%.
Das finde ich schön.
Ja, wir hatten mal so, als du aufgehört hast mit Rauchen, hatten wir mal so einen Wackler, einen kurzen Wackler, da sind wir mal abgerutscht auf 98%. Das war unser eins. Ja, weil das viele hat Leute abgeschreckt, die gerne weitermachen wollen mit Rauchen.
Ach so, deswegen. Ich dachte wegen meiner Art und Weise,
mit der ich denn damals hier. Da hast du mal kurzzeitig die Tabakindustrie verschreckt, aber die sind wiedergekommen, weil die in mir Potenzial sehen.
Mit Vape. Die haben mich mit Vape zurückgeholt.
Und genau. Oh, die Melone ist aber lecker.
Was ist? Oh. Was ist? Hast du schon mal Zitrone auf die Melone gemacht? Mm-mm. Das musst du mal machen. Das ist richtig geil.
Man darf das nicht. Ich darf keine Lebensmittel mischen, die auf die gleiche Endung enden. Zitrone und Melone, das macht man nicht. Gehört sich nicht.
Da darf man nicht, oder was? Nee, ich guck ganz kurz mal, bevor ich es vergesse.
Du guckst so konzentriert, aber nicht mich an, sondern irgendwas anderes.
Die hast eine Mail, was, natürlich.
Du führst da was im Schilde wieder.
Natürlich. Ich spiele diesen Sommer ein paar Festivals. Oh. Und gar nicht so viele, aber vielleicht habt ihr Lust, ich sag's jetzt einmal noch kurz an, vorbeizukommen. Es gibt nämlich ich spiele nicht nur auf Festivals, sondern ich spiele richtige Open Airs, also eine volle Show. Mhm. Und in zwar so Weltstädten, am 19.7. bin ich in Erlangen auf der Kulturinsel. Oh. Ja. Am 20.7. bin ich in Jena in der Kulturarena. Da habe ich schon ein paar Mal gespielt. War immer ein magischer Abend. Ich mag die Arena in Jena. Die Arena in Jena finde ich richtig gut.
Zitrone Melone Arena Jena.
Genau, und am 21. bin ich auf dem Festival in Paderborn, auf dem Wohlsein Open Air. Am 16.8. bin ich in Dornstadt, also richtig hier, aber auf dem Obstwiesen-Festival.
Warum spielst du nicht auf dem Glücksgefühle-Festival?
Bin ich nicht eingeladen worden. Lukas Podolski. Am 17.8. bin ich in Münster, da spiele ich auch, das ist noch eine Überraschung, darf ich noch nicht sagen, wo ich da spiele in Münster. Mhm. Am 18.8. bin ich in Leipzig, am 24.8. also auf dem Highfield-Festival, am 24.8. bin ich in Stade beim Müssen alle mit-Festival, am 30.8. bin ich in Jamel Rock den Förster, und am 31.8. bin ich in Darmstadt beim Golden Leaves Festival. Also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich bin mit meiner Band da. Wir haben richtig gute Laune. Das sind die letzten guten Jahre. Wenn ihr nochmal einen Typen sehen wollt, bevor die Haare völlig ausgefallen sind und er von früher erzählt, dann kommt jetzt, Leute. Noch ist alles da, aber noch ist der Hodensack gestrafft. Aber es kann sein, dass in 4-5 Jahren auf der Bühne irgendwas rausbaumelt aus der Short. Deswegen, bevor ihr irgendwie...
Aber dann kommt man deswegen. Dann kannst du ja anfangen, das irgendwie zu lackieren oder so einen Glitzer drauf zu machen und so.
In Regenbogenfarben.
Ja, dann kommt einfach. Die Musik gefällt mir nicht, aber ich find's toll, wenn er so ab der Hälfte des Konzerts den Hoden rausbaumelt.
Genau, und der im Takt mitwirbt. Why not? Ey, ganz kurz nochmal zu Insekten, Jan. Nicht zu Tieren. Wusstest du, dass durch die ganzen Lichter, die nachts an sind, die Insekten, die ganze Nacht um so ein Licht herum schwirren und dann irgendwann erschöpft tot umfallen? Jetzt frage ich dich, ab und zu habe ich immer so einen dicken Brummer oder so bei mir im Zimmer, der reingeflogen ist und der hysterisch hier rumfliegt.
Der nicht wieder rauskommt, ne?
Der nicht wieder rauskommt. Jetzt frage ich mich, haben diese Tiere auch Gefühle oder sind die einfach nur genervt, dass sie nicht rauskommen und man muss sich nicht so eine Sorgen machen? Weil umso älter man wird, umso sensibler wird man. Wie viele Emotionen hat so ein Insekt? Und hat ein Insekt mehr Emotionen, umso größer es ist? Eine Motte zum Beispiel. Ah. Oder haben die alle keine Gefühle? Was sagt dein Gefühl dir zu
dieser Frage? Danke für diese Frage, dass sie endlich mir mal gestellt wird. Also ich fange an, bei Insekten Gefühle zu haben, wenn sie nicht nur eine glatte Oberfläche haben, sondern was Pelziges. Also zum Beispiel diese Nachtfalter, diese dicken, fetten Motten, die so einen flauschigen Körper haben. Auch eine Hummel, da kann ich Emotionen entwickeln. Bei Wespen, bei Bienen. Bei Bienen vielleicht, bei Wespen fällt es mir schwer, weil sie glatt sind. Andererseits aber so ein dicker Mistkäfer mit so einem glitzerdunkel schillernden Chitinpanzer habe ich auch Emotionen für. Da würde ich mal eine Ausnahme machen. Ansonsten würde ich sagen, wenn es ein bisschen haariger wird, habe ich Emotionen. Und das gilt übrigens auch für Spinnen. Ich bin in meinem Privatbereich der Bevollmächtigte und der Zuständige für sämtliche, das Rausbringen von Tierleichen, das Entsorgen von riesigen Viechern. Das ist alles meine Zuständigkeit. Warum ist das eigentlich meine Zuständigkeit? Warum kann der Feminismus da nicht mal was machen?
Warum, ganz ehrlich, ne? Warum kann man das nicht mehr aufteilen? Finde ich auch.
Warum ist,
aber ich bin auch der Zuständige dafür.
Oh, hab ich nicht mehr erzählt, dass ich eine auf dem Balkon Elstern gefetzt haben.
Bei dir?
Ja, und dann musste ich dazwischen
gegangen?
Nein, dann auseinander jetzt!
Jetzt reicht's hier aber mal!
Wie früher, wenn der Direktor auf dem Schulhof vorbeikam und wir streiten uns gar nicht richtig, Herr. Nee, und dann musste ich eine tote Elster entsorgen mit der Schippe. Mit der Schippe habe ich bei den Nachbarn in die Biotonne getan. Kann man doch, oder?
Oh, eine tote Elster. Oh,
ja, ich sag, eine ist gestorben. Und dann diese fetten Spinnen und so, die dann schon ein eigenes Management brauchen, weil die schon so groß
ja, sind. Echt. Also, es sind ja auch wirklich neue Tiere in Deutschland auf dem Vormarsch, ne? Die jetzt gekommen
durch sind. Durch den Klimawandel.
Durch den Klimawandel, ja. Zum Beispiel auch neue Zecken, die können jetzt fliegen inzwischen.
Nein, Zecken können nicht fliegen.
Zecken können jetzt inzwischen
fliegen? Nein, die können nicht fliegen. Ich habe mich mit dem Förster unterhalten. Nicht bei Rock den Förster in Jamel, sondern einen richtigen Förster. Ja. Nicht kein Rockförster, sondern einen Waldförster. Und der hat gesagt, Zecken, die werden geboren und sitzen teilweise 10 Jahre an diesem Ort, an dem sie sitzen, bis einer vorbeikommt und die dann runterfallen. Die können Jahre überleben, ohne jemals sich irgendwo reinzuzecken. Jahre.
Ja, die können gar nicht. Zecken haben keine Flügel. Woher stammt also der Zecken Mythos von der fliegenden
Zecke? Haben keine Flügel.
Verantwortlich ist vermutlich die optische Ähnlichkeit der beiden Parasiten. Der flache rotbraune Körper der Hirschlausfliege kann der häufigen Zeckenart in Deutschland zum Verwechseln ähnlich sein. Aha. Deswegen, daher kommt, das lese ich jetzt hier gerade. Ich habe aber irgendwie gehört, fliegende hier. SWR, Hirschhausfliegen, also fliegende
Hirschhausfliegen.
Die hat er selber gezüchtet, der Hirschhausen. Mhm. Nee, okay, aber mich fragt mich dann so, haben die Gefühle oder ist das nicht so schlimm, wenn die da die ganze Nacht um so eine Lampe rumkreisen? Oder sollte man das Licht ausmachen, damit die noch mal was anderes vor ihrem Tod sehen, außer dieses helle Licht, was wir ja erst am Ende unseres Lebens sehen, dieses helle Licht.
Ja, das ist doch schön, dass sie es ein bisschen eher sehen. Also ich habe wenig Mitleid mit Brummern, die reinkommen, aber nicht rauskommen. Da denke ich mir, wenn du hier reinkommst, kommst du hier auch raus, Freundchen. Da helfe ich dir kein bisschen, habe ich auch kein Mitleid mit. Da ist dann schnell in mir, bricht der deutsche Patriarch durch.
Aber so eine Motte, da hilfst du schon was, wenn das eine fette Motte.
Ich finde Lebensmittelmotten beispielsweise, den helfe ich gerne mit dem Staubsauger. Das ist so.
Oh, die hasse ich auch so sehr.
Weil wenn man die kaputt haut, da ist ja so Staub auf den Flügeln drauf. Die machen immer eklige Flecken, an die man dann teilweise. Ja. Deswegen sollte man die nicht kaputt hauen. Ansonsten so Nachtfalter, alles, wo ich ein Glas drüber und eine Postkarte drunter schieben kann und vor die Tür mache ich auch. Eigentlich inklusive Spinnen. Ganz selten Spinne mit Staubsauger, aber ganz selten eigentlich. Was ist das denn?
Hast du sowas nicht?
Nein, das habe ich nicht. Da habe ich schon zu viel Gefühle für. Nee, mach ich nicht.
Wirklich nicht?
Du hast also einen Elektrokiller.
Das ist so ein Elektrokiller. Nee. Also bei Mücken, ganz ehrlich, bevor ich die ganze Nacht mit einer Mücke kämpfe, mache ich den Elektrokiller. Und dann mache ich die, also bei einer Mücke ja. Also ich will jetzt nie eine Motte damit töten, weil die Motten auch zu stark sind, weil es wenig Strom, was da durchfließt.
Für die Motten ist das wie im SM-Club. Die Motten finden das geil, wenn die da an.
Also für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, ich habe eine Art Tennisschläger in der Hand, aber die Bespannung ist halt aus, da kann man halt Strom durchjagen und wenn Mücken oder so sind, kann man die Dinger damit rosten. Ich habe das erste Mal vor 20 Jahren in Thailand gesehen. Da habe ich mir so ein Ding mitgebracht, das hat richtig stark Strom drauf gehabt. Damit könntest du auch einen Einbrecher verjagen. Jetzt hier in Deutschland gibt es nur die genormte, etwas schwachere Version, womit du wirklich nur, es ist wirklich, weil in Thailand herrschen andere Gesetze, was diese Stromkiller angeht. Da kannst du wirklich Pferde mit töten, glaube ich. Will ich natürlich nicht. Aber ich habe jetzt einen deutschen Starkstromschläger hier und ab und zu, wenn ich nachts schlafen will und da ist eine Mücke und die fliegt an meinem Ohr rum, dann werde ich nicht da irgendwie 20 Minuten durch die Wohnung haschen, sondern ich mache Taschenlampe an, dann kommt sie und dann komme ich mit dem Schläger und dann ist sie weg und habe ich Ruhe. Das ist wirklich für mich, hilft mir.
Bei mir, ich bin dann eher so, wenn die kommen ja, wenn eine Mücke im Raum ist, dann macht sie auch mal. Dann ist sie so am Ohr dran und dann bin ich wirklich der alte Klassiker mit einem alten T-Shirt in der Hand, was ich zu so einem Schlaginstrument umfunktioniert habe. Meistens in Unterhose, völlig verpennt. Mit vollem Licht an, damit man sieht, wohin sie fliegt durchs Schlafzimmer.
Und damit die Nachbarn, die draußen sind, auch genau sehen, was der Böhmermann da gerade macht.
Genau. Nee, also da bin ich quasi klassisch unterwegs. Ich schlage sie noch selber kaputt und ärgere mich dann darüber, dass irgendwie so blutige Flecken an der Wand sind. Aber muss ehrlich gesagt sagen, in den letzten Jahren war es nicht so das Problem. Es kann sein, dass wir jetzt, weil es viel, viel nasser war, das merkt man total. Spürst du es auch? Das ist, also Schnecken zum Beispiel. Riesenproblem zurzeit mit Schnecken.
Und Nacktschnecken muss ich auch sagen, Nacktschnecke ist auch so ein sinnloses Tier. Kann sich selber, wenn man drauf tritt, ist es eklig für den Schuh und für das Tier, weil es tot ist. Und dann klebt das noch so lange da dran. Und ich finde Nacktschnecken dieses Jahr ganz, ganz schlimm. Warum? Aber so eine Schnecke, also so eine mit Gehäuse, also die eine feste Wohnsitz hat, ne? Die mag ich wiederum gerne.
Ja, also die, wenn es viele sind, also hier in Nordrhein-Westfalen, habe ich von vielen Leuten gehört, die so Kleingärten besitzen. Ist ja, ich weiß nicht, ist es in Berlin auch ein Trend, dass man sich so Datschen, so Parzellen auf dem Land organisiert oder irgendwie junge Familien jetzt anfangen, Kleingartenvereine zu überlaufen? Ist das bei euch auch Trend?
Es ist, glaube ich, Trend. Ich selber bin da nicht mit drin. Und ich muss aber auch sagen, dass mir der Kleingartenverein immer sympathisch war. Ich mag das. Ich finde das gut. Aber ich selber habe leider nie eine Datsche besessen oder ähnliches. Wäre aber auch nochmal eine Sache, umso älter man wird, umso mehr zieht man sich ja auch zurück, vor allem als Mann. Der ältere Mann will ja einfach seine Ruhe haben und will im dunklen Kämmerlein vor sich hin denken, wie schlecht die Welt wird. Und dazu brauchst du eine Datsche.
Ja,
und die habe ich noch nicht.
Und die DatschenbesitzerInnen in Nordrhein-Westfalen sagen, dieses Jahr Schneckenproblem, Riesenschneckenproblem, ja, wegen der Feuchtigkeit. Wir hatten jetzt 5 Jahre lang echt trockenen Boden. Ich weiß noch, im Sommer vor 3 Jahren, da kam ich aus dem Urlaub zurück, das war alles braun, alles braun und jetzt ist das wuchert, es ist total saftig grün. Zumindest in Nordrhein-Westfalen hat sehr viel geregnet. In Berlin war aber auch viel Regen, ne?
In Berlin war wahnsinnig viel Regen und man weiß immer, wenn es geregnet hat, hast du ein paar Stunden später überall die Schnecken. Die kommen dann nämlich raus.
Ja, genau.
Aus ihren.
Und bei Gewitter riechen die Nacktschnecken, wissen, dass wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und es bald gewittert, kommen sie auch raus. Und das schlimmste Geräusch ist, wenn man auf eine Nacktschnecke tritt. Tut mir leid, das ist echt ekel. Das ist wie so ein.
Ich find's auch eklig. Vom ganzen Gefühl her. Vor allem, wenn du noch so Flipflops oder sowas
anhast.
Mit Flipflops auf die Nacktschnecke. Auch ein guter Titel für die Sendung, finde ich.
Ey, ich hab's mit Flipflops auf die. Ich hab hier stehen. Komodo Varan kann weg. Stars, die in die Jahre kommen. Zecken fallen nur. Weil das ist, finde ich, total. Was für ein geiles Konzept. Du musst einmal als Zecke was leisten und das nächste Mal, wenn du was leistest, du fällst einfach auf dein Opfer drauf. Fertig. Und das war's dann. Und dann zeckst du dich da rein, saugst Blut und legst dir Eier und fertig. Dann war's das. Du wartest, bis einer vorbeikommt und dann fällst du einfach nur mit Flipflops auf die Nacktschnecke. Ja, das ist es leider. Mit Flipflops auf die Nacktschnecke. wir haben auch nicht mehr so lange Zeit jetzt.
Weil nee, du aber hast eine Sache muss ich mit dir besprechen, die mich gerade tierisch nervt. Ich war gestern und sollte Tee kaufen im Supermarkt. Und ich soll den ganz normalen Ingwer-Tee kaufen, also nicht mit frischen, sondern einfach so im Beuteln auch zum Mitnehmen und ich soll den Pfefferminz, aber die Teeindustrie, es gibt nur noch Geschmacksrichtung Zimtschnecke oder es gibt Cream Pie,
Rooibos, Vanille.
Ja, aber Blueberry. Was ist denn mit dem guten alten Brennnesseltee? Was ist denn mit dem guten alten Hagebuttentee? Weil Hagebutten, das gab's in meiner Kindheit, gab's 4 Teesorten. Es gab Kamille, es gab Hagebutte, es gab Pfefferminz und es gab Kräuter.
Genau.
Das war's.
Und dann gab's natürlich noch den klassischen Tee und Kamille, das war, da hat man auch mal, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Verletzung hatte, oder, da hat man auch mal einen Kamillentee, ein Bad eingelassen, wo man einfach so Teebeutel, Kamillentee war, auch nicht nur zum Trinken da, Universalheilmittel.
Inhalieren, alles Mögliche.
Oh, ja. Alter, Kamillen inhalieren, das weiß ich nicht, wie das riecht. Oh.
Genau, oder sich einfach mal, wenn man so unter die Vorhaut, so einen Kamillenteebeutel
genau.
Für den ganzen Tag.
Ja. Ja.
So eine Maske
macht man sozusagen. Gar nicht mehr, geht gar nicht mehr.
Eine Fußmaske.
Muss man inzwischen nachsuchen nach diesen Teebeuteln. Aber ist mir auch aufgefallen, schon früher, als ich noch beim Neo-Magazin war, mein alter Kollege Patrick Stenzel, der kam immer mit Tees an, wir haben das Schmusetee genannt, weil das immer so, der hat seinen Tee, Becher aufgemacht und dann roch das wirklich wie in so einem Lasch-Seifenladen immer. Nach irgendwas.
Ja, die heißen auch so sanfte Liebe.
Sanft, Schmuse, so. Sanfte Umarmung. Nee, Macker, Alter, was ist da hier los?
Da bin ich erzkonservativ. Ich möchte gerne einen schönen Räubusch-Tee haben. Ja, finde ich gut.
Ich bin schon zu krass.
Was ist mit so einer Ostfriesentee-Mischung?
Ja, das kann ich verstehen. Also ich komme. Oh, Melone ist doch unangenehm zu essen im Mikrofon.
Ja, ja. Ich hab damit ja seit Jahren aufgehört. Das ist auch mal geil, mich selber damit auf die Schulter zu klopfen, dass ich nicht mehr esse in der Sendung. Immer wieder betonen, eine Sache.
Räubusch, nein. Aber aus Friesentee immer sehr gut, auch mit Kandis und das Umrühren. Also ich finde am Tee trinken vor allen Dingen das Umrühren, dieses Geräusch und diese Zeremonie toll. Hab aber, weil ich in so einer digitalen Welt lebe mit viel Social Media, habe ich nicht die Ruhe dafür, selber damit anzufangen. Das dauert noch ein paar Jahrzehnte, glaube ich.
Früher, ich weiß nicht mehr genau wann dies, da waren die Zitronen genauso süß wie Candies. Auch waren sie nicht gelb, sondern bläulich. Sie schmeckten nicht so sauer, waren nicht so abscheulich. Ich weiß nicht mehr, von Heinz Erhardt ist das. Und dann kam irgendwann ging die Zitrone zum und sagte, wir möchten nicht mehr sauer sein und nicht so gelb und abscheulich. Wir möchten gelb sein oder bläulich. Irgendwie so. Und dann sagte der liebe Gott, ich kann euch nicht helfen, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer. Da endet das, aber ich habe es leider nicht mehr ganz drauf.
Heinz Erhardt, das war mein Lieblingsbundeskanzler. Das kam bei der Bundeskanzler nach Konrad Adenauer, da kam Heinz Erhardt.
Richtig,
das Wirtschaftswunder.
Der Spaßkanzler.
Der Spaßkanzler, der mit Reimen und dieser dicken Zigarre im Mund die 50er, beziehungsweise die frühen 60er Jahre gestaltet haben. Und danach kam dann Kurt Georg Kiesinger, der war Reichskanzler.
Der war Nationalsozialist. Als Kind wirklich gerne. Das sind diese 8 Jahre, die uns beide unterscheiden. Ich glaube, in meiner Jugend, das gab's bei dir nicht mehr, liefen immer noch diese Heinz Erhardt-Filme. 3 Mann im Boot mit Walter Giller, Joachim Kuhlenkampf und Heinz Erhardt und so. Und Heinz Erhardt, der hat immer was Wahnsinniges, Niedliches gehabt in seiner.
Finde ich auch.
Der war ganz knuddelig. Der war so ganz knuddelig und hat auch nie irgend so einem Macho oder irgend so ein, der war immer so eine ganz liebe Person. Der hatte was ganz Süßes an sich gehabt. Und wenn der so gelacht hat, auch ich habe so eine Kassette gehabt als Kind, da war ich so 6 oder 7, haben mir meine Oma und Opa geschenkt und die habe ich rauf und runter gehört. Deswegen kann ich die Made noch auswendig und noch ein paar andere Gedichte
von Hinter ihm. Eines Baumes Rinde.
Ja.
Wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe
in der Gatte. Der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte.
Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made, liebes Kind, ich sehe gerade drüber, das
Halt noch eins, du weißt, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa.
Also sprach sie und entwich Made Junior jedoch schlich hintendrein und das war schlecht, denn schon kam
ein Mutter. Made Junior aber schlich aus der Wohnung, das war schlecht, denn da kam auch schon ein Specht und verschlang die kleine Made.
Ohne Gnade, schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Eine Tragödie. Eine Tragödie. Wie kam da jetzt drauf?
Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, die Tage täglich sich verkürzen, wenn Amsel, Drossel, Fink und Meisen die Koffer packen und verreisen, wenn all die Maden, Motten, Mücken, die wir vergaßen zu zerdrücken, von selber sterben, so glaube mir, es steht der Winter vor der Tür.
Oh.
Ja, schön. Das ist auch so heile Welt, so ein bisschen natürlich und so unschuldig noch gewesen. Der gute, alte, liebe Heinz Erhardt. Trotzdem würde ich mir jetzt auch keinen Heinz Erhardt-Film mehr angucken. Auch die Sissy-Filme gucke ich mir nicht mehr an. Es gibt ja so einen Kult um so alte Sachen und so. Und dann guckst du dir das noch einmal an und denkst, Alter, was ist das für eine langweilige Scheiße? Ich lebe gerade in einer Welt, wo Fallout läuft. So eine Serie. Schnell geschnitten, Action und sonst was. Es ist sehr schwer, sich dann nochmal in so einen 50er, 60er Jahre Geschwindigkeit.
Ich probiere das jetzt, aber ich versuche wieder runterzukommen, weil der Urlaub steht vor der Tür. Fest und flauschig neigt sich dem wohlverdienten Sommerpäuschen entgegen. Für mich ist das immer die Zeit, wo ich wieder runterkommen muss aus diesem komischen Medienwichser-News-Cycle, das Handy mal wieder zur Seite lege und anfange, Bücher zu lesen. Ich habe dieses Jahr inspiriert von dem Podcast, was bisher geschah, mir tatsächlich meine alten Agatha Christie Bücher wieder aus dem Keller geholt. Ich habe früher wirklich Agatha Christie verschlungen und ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an. Und vielleicht fange ich mit dem angeblich besten Buch an, das sagte der Joachim Telgenbüscher, Alibi. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Vielleicht fange ich damit an, aber ich möchte gerne mit einer schönen Krimi-Reihe, die spannend ist und mich reinzieht, wo ich Bock drauf habe, anfangen und wieder ins Lesen kommen in diesem Sommer. Und mal gucken, was
das
dann
will ich auch.
Am Ende
ich davon überbleibt. Ich habe hier von meinem Freund Rasmus Engler, das Buch, was ich als Rasmus Engler, sowieso ein Garant immer für gute Tipps. Ein lieber Freund von mir hat mir das Buch gegeben von Peter Kupper. Das Buch heißt Hamlet. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht, aber ich weiß, dass es gut ist, weil Rasmus Engler hat einen todsicheren guten Geschmack. Drin steht, Sie haben ein schamloses Buch in der Hand und Sie werden lachen müssen, wenn Sie es lesen, obwohl es unmoralisch ist. Nicht wegen der deftigen Passagen. Hamlet ist so unmoralisch wie die reine, knallharte Unschuld. Dieser Peter Kupper ist manchmal feige, manchmal mutig, brutal und zart, genau und schwafelig und er erzählt so, als sei das alles eins. Ein kompletter Mensch. Hat er Angst? Die Angst, die in der Luft liegt, kehrt in der Literatur wieder als die Angst, das Falsche zu sagen, zurück. So gesehen hat Hamlet keine Angst. Was Sie in diesem Buch lesen, eignet sich weniger für Interpretationen. Hamlet ist ein Volksbuch. Mhm. So, wenn ihr das irgendwo seht, Peter Kupper, Hamlet, vielleicht lesen wir das zusammen
diesen Sommer. Liest du das diesen Sommer?
Oder fange ich jetzt an? Damit fange ich heute an.
Guck mal, ich möchte auch noch, weil du... Ich wusste gar nicht, übrigens, dass du im Sommer auf Tour gehst. Ich dachte, du willst mal ein bisschen Pause machen.
Ich mache keine Tour. Ich spiele am Wochenende ein paar Festivals.
Come on, das ist doch trotzdem ganz schön. Also ist es nicht abschalten, ist Jan, das ja
das
nicht.
Das ist keine Arbeit immer. Manchmal ist es einfach keine Arbeit. Manchmal ist es einfach nur großer Spaß. Ich sehe meine Band wieder. Wir haben uns nach der Tour jetzt nicht einmal gesehen. Wir waren nicht einmal essen, obwohl ich das machen wollte. Und ich freue mich auf Max, auf Isa, auf Arne und auf Benson, auf Wilco, auf Philipp Stürer, mit dem ich natürlich regelmäßig Kontakt habe, auf Lampe, der wieder dabei ist, und meine ganze Crew. Mobi, Tobi und alle Leute. Ich habe eine tolle Crew und wir spielen eigentlich ziemlich überschaubar ein paar Festivals diesen Sommer.
Ich freue mich total auf dich, weil du kommst mich besuchen in meiner Kochshow am 26.07. Ja. Also mein Sommerprogramm ist schon voraufgezeichnet. Das ist Bömi Brutzel. Olli ist mit dabei.
Kann sein, dass ich extrem genervt bin, weil es
Nein. Ich habe das schon gesehen. Wir sind beide sehr im Kochen drin. Also es wird wenig Zwischenmenschliches gequatscht. Warum auch? Dafür haben wir den Podcast. Es wird wirklich knallhart gekocht. Das geht am 26.07. los und am 24.07. Gibt es Lass dich überwachen, das ist die Überraschung schon, das wird ganz toll. Das wird wirklich richtig toll.
Da freue ich mich auch drauf. Ich fand die Sendung, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch immer eine der Sendungen, habe ich alle Folgen bis jetzt, wie oft lief das, dreimal?
Es gibt vielleicht 7 Folgen oder sowas, also es läuft höchstens 2-mal im Jahr.
Ja, und ich habe so 2-3 Folgen auch mit diesem Typen, der wirklich offensichtlich genervt war über die Sachen. Die ist schon 2-3 Jahre alt. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch eine. Wir hatten neulich gerade über Schämen, Fremdscham und so, manchmal nicht aushalten und so. Diese Sendung lässt auch so eine Gefühle zu.
Manchmal.
Das
mag ich daran. Manchmal. Ja. Schön, dass ihr dabei wart heute. Wir haben den 14. Juli. Nee, Julo. Wir sind am Mittwoch wieder da. Das ist unsere vorletzte Sendung. Und dann nächste Woche noch einmal die große Riesensause. Viele sind schon in den Ferien. Wo immer ihr uns jetzt hört, vielleicht seid ihr auch schon im Urlaub. Genießt den Urlaub und wir hören uns alle wieder. Ich glaube, Anfang September sind wir wieder da, ne? Oder?
Achter? Und wenn ihr keinen Urlaub, weil ihr euch keinen leisten könnt oder weil ihr im Sommer nicht wegfahren könnt oder sonst was, macht euch trotzdem eine geile Zeit. Scheiß auf die Wichser, die immer, sorry, wenn ich das mal so direkt sage, immer in Urlaub fahren und ihre Videos posten. Guck mal an diesen blauen Strand und so. Ja, kannst dir alles im Internet angucken. Musst du selber nicht mehr hinfahren. Macht ihr eine geile Zeit, auch ohne irgendwie große Kohle und sonst was, wenn das nicht anders geht in deinem Leben. Und lass dich nicht von diesem gesellschaftlichen Druck, wir müssen jetzt wiederkommen mit einer Bräune und wir müssen alle nach Bali fliegen und sonst was. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen manchmal auch nur mit dem Fahrrad durch den Wald fahren. Da trifft ihr mich nämlich diesen Sommer ganz häufig.
Ja. Alles klar. Schön, bis nächsten Mittwoch. Macht's gut, liebe Leute.
Tschüss.
Tschüss.